Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Das heißt, diese Festlegung, die hat in erster Linie was mit der eigenen Glaubwürdigkeit zu tun. Also ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Was ich jetzt sage, tut richtig weh. Also manchen Hörerinnen, die aus einer Marke kommen, aber es ist halt einfach meine Meinung, die kann falsch sein. Wenn ich jetzt ein total umweltunfreundliches Sortiment habe, mit ganz hohen CO2-Footprints, und dann bringe ich aus Feigenblattgründen ein Produkt oder von mir aus auch zwei oder drei, ja, mit alternativen Proteinen, die auf dem Papier nur die Hälfte des CO2-Footprints haben. Dann ist es zwar schön, dass man das bringt, aber wenn man damit dann quasi sich in Anführungsstrichen greenwasht und das ganze andere Sortiment ad absurdum führt, so nach dem Motto, ich habe zwar 99% Umsatz mit dem anderen, aber das eine Prozent, was ich noch gar nicht habe, weil ich ja neu angefangen habe, damit gehe ich jetzt durch die Gassen und erzähle jedem, wie toll ich bin. Ganz offen, Joe, das ist wirklich Hanebüchen, sagen wir in Süddeutschland.
Wir reden ständig über Klimawandel und Dekarbonisierung. Aber im Petfood-Bereich bleibt das Thema CO2 fast komplett ausgeblendet. Statt echter Transformation sehen wir höchstens alternative Proteine als Feigenblatt. Während Industrie und Verbraucher an alten Strukturen festhalten, so scheint es. Am Ende zählt für Tierhalter einzig die Gesundheit des eigenen Vierbeiners. Und alles andere, ob Klima oder Tierwohl, tritt in den Hintergrund. Wenn wir über Klimakrise reden, reden wir über Energie, über Verkehr, über Industrie. Aber kaum jemand redet über die Rolle, die Tierfutter spielt. Dabei sprechen wir über einen CO2-Fußabdruck, der in Europa bei über 100 Millionen Tonnen im Jahr liegt. Das ist mehr als ganze Länder ausstoßen und trotzdem im Petfood selbst schweigen. Keine CO2-Labels auf den Verpackungen, kaum echte Maßnahmen, die Richtung Dekarbonisierung gehen, also das konsequente Reduzieren von Emissionen bis hin zu Null. Und heute sprechen der Klaus Wagner, Mr. Greenologe, und der Joe Rahn, der Kynologe, genau darüber. Warum blenden wir das Thema im Petfood aus und wer profitiert davon? Hallo Klaus.
Hallo Joe, Mensch, Wahnsinnsthema. Und nach der Sommerpause, die wirklich wehgetan hat, so lange Schweigen im Podcast-Himmel, wird es auch echt mal wieder Zeit, dass wir beide nicht nur voll durchstarten, sondern auch vor allem thematisch und inhaltlich die Branche aufrütteln.
Genau, deswegen direkt meine erste Frage an dich, Klaus. In Europa gibt es die FEDIAF PEFCR-Richtlinien, also ein offizielles EU-Tool, mit dem man den CO2-Fußabdruck von Tiernahrung berechnen könnte. Warum wird das in der Branche nicht genutzt? Warum sehen wir kein einziges CO2-Label auf Futterdosen?
Also es hat unterschiedliche Gründe. Ich verkürze das und erster Punkt ist sicherlich ungeklärte Beweisführung bis zur Endkundin, wie man das transparent und nachvollziehbar darstellen kann. Also da gibt es PEFCR, Product Environmental Footprint, eine aus meiner Sicht schon sehr logische Herleitung von CO2-Emissionen, also Footprint pro Rohstoff, der runtergebrochen dann alle PET-Rohstoffe betreffend auf die Rezeptur bezogen einen Footprint pro Produkt erzeugt. Dieser Footprint pro Produkt, den gibt es seit vielen, vielen Jahren, den kann man auch als Hersteller mit Zugang zu der Online-Datenbank auch errechnen lassen oder errechnen. Aber die Nutzung dieser Aussage war bis vor kurzem gar nicht erlaubt. Ob es heute jetzt erlaubt ist, weiß ich gar nicht. Also das wird dich aufbringen, dieses Wertes. Also erster Punkt ist, es ist mangelnde Transparenz und Herleitung. Es ist am Ende eine Datenbank und keiner versteht sie wirklich. Der zweite Punkt ist, es gibt eine Problematik der Allokation, ist ein Fremdwort, das ist die Zuordnung von CO2 zu einem Ursprungsprodukt. Ganz konkretes Beispiel, du hast eine Kuh oder ein Schwein Und jetzt hast du Edelteile und du hast Nebenstromprodukte. Edelteile sind die, die in den Humanbereich fließen und verkauft werden. Und die Nebenstromprodukte fließen in den Petfood-Bereich. Und aktuell ist es so, dass laut der PFCR dann die ökonomische Allokation angewandt wird. Das bedeutet, dass die Petfood-Rohstoffe ein Zehntel des Wertes eines also Lebensmittels hat und dass deswegen auch nur ein Zehntel der CO2-Emission der Kuh oder des Schweines auf dieses Gewicht angewandt wird. Und dadurch wird der Petfood-Bereich künstlich klein gerechnet. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem ökonomischen Allokation, aber es geht ja nicht darum, ob man Fan ist, sondern das Problem ist, dass ich der Meinung bin, du kannst eine Kuh oder ein Schwein nicht aufteilen in Bereiche, sondern du kannst ja nur als Ganzes, solange bis wir mal irgendwann Zellfleisch, Laborfleisch haben oder so, und selbst dann wahrscheinlich geht es nicht, du kannst nur das Tier als Ganzes nehmen und dann sagen, okay, ich habe jetzt hier 50 Kilo Nebenstromprodukte, 100 Kilo Humanbereich, also ist ein Drittel des CO2-Footprints fällt auf den Petfood-Bereich. Das wird aber nicht getan. Also deswegen, da gibt es eine echte Problematik der Zuordnung von CO2. Also das heißt, berechtigte Fragezeichen. Und die dritte und letzte Sache ist die eine Riesenproblematik, die die auch in weiteren Podcasts wahrscheinlich dann behandelt wird, der eigenen Glaubwürdigkeit, lieber Joe. Wenn du jetzt sagst, dass es Produkte gibt, die sehr schlecht sind und Produkte, die etwas besser sind, dann sind wir genau in dem Bereich der Ampel, der Ernährungsampel. Und zwar, wenn ich eine Chipstüte habe und da ist viel Fett und Salz drin und die ist ganz schlecht in der Ampel, dann mache ich mich ja selber schlechter, wenn ich es draufdrucke. Und das trifft eindeutig Lamm zum Beispiel, Katastrophe, so Lamm, Wiederkäuer, das trifft aber auch Dosen zum Teil, weil sie einfach wahnsinnig energieintensiv sind. Also das heißt, warum sollte ein Hersteller freiwillig und ohne Not sich selber in die Ecke drängen lassen? Und dann gibt es die wenigen, wie Phönix aus der Asche, Shooting Stars, die dann einzelne Produkte gut labeln. Lange Rede, kurzer Sinn, sorry, dass ich so lange antworte. Also ist ein Sammelsurium an leider Gottes noch guten Gründen, warum wir keine Auszeichnung haben.
Aber ich denke mal auch, dass sich ein Hersteller in dem Moment, wenn er so eine Auszeichnung draufdruckt, natürlich auch festlegt. Und dann ist es auch, du sagtest ja, es sind bestimmte Teile eines Tieres, eines Rindes. Aber es ist ja eigentlich das ganze Rind, das betrachtet werden muss. Man kann ja nicht sagen, der Teil da, das ist CO2-Abdruck, super. Und der da hinten, ja, der Morse, der ist es nicht mehr. Funktioniert nicht. Ja, und wenn ich jetzt aber als Hersteller dann etwas draufdrucke, setze ich mich ja fest. Das heißt aber auch, die Qualität des Tieres, was kommt, mit allem drum und dran, ich muss das ja auch wirklich nachweisbar dann immer auch abliefern. So, und da denke ich mal, kommt es dann hin, so wie wir es heute haben, dass die meisten Verbraucher halt sagen, okay, ich würde gerne etwas Umweltfreundliches nehmen, ich würde gerne so etwas kaufen, aber es ist natürlich auch eine Frage des Preises dann in dem Fall. Und ich glaube, da wird dann auch entschieden.
Ja, bei die Auszeichnung mit CO2-Footprint hat aktuell noch nichts mit Preisen zu tun, weil der Kohlendioxidhandel, also der ja im fossilen Bereich normal ist, in Anführungsstrichen, also gibt es ja Abgaben drauf, die ja jedes Jahr auch steigen, den gibt es im Fleischbereich nicht. Das heißt also, allerhöchstens indirekt, indem halt viel Diesel verwendet wird oder so, aber das ist jetzt eher marginal und klein. Also das heißt, es gibt keinen Kostenpunkt, der sagt, dass jetzt wegen dem CO2-Footprint ein Lammprodukt teurer ist. Ein Lammprodukt ist teurer, weil der Rohstoff teurer ist, aber das hat ganz andere Gründe. Das hat nichts mit CO2 zu tun. Also das heißt, diese Festlegung, die hat in erster Linie was mit der eigenen Glaubwürdigkeit zu tun. Mhm. Also ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Was ich jetzt sage, tut richtig weh. Also manchen Hörerinnen, die aus einer Marke kommt, aber es ist halt einfach meine Meinung, die kann falsch sein. Wenn ich jetzt ein total umweltunfreundliches Sortiment habe, mit ganz hohen CO2-Footprints und dann bringe ich aus Feigenblattgründen ein Produkt oder von mir aus auch zwei oder drei, ja, mit alternativen Proteinen, die auf dem Papier nur die Hälfte des CO2-Footprints haben, dann ist es zwar schön, dass man das bringt, aber wenn man damit dann quasi sich in Anführungsstrichen greenwasht und das ganze andere Sortiment ad absurdum führt, so nach dem Motto, ich habe zwar 99% Umsatz mit dem anderen, aber das eine Prozent, was ich noch gar nicht habe, weil ich ja neu angefangen habe, damit gehe ich jetzt durch die Gassen und erzähle jedem, wie toll ich bin. Ganz offen, Joe, das ist wirklich Hanebüchen, sagen wir.
Dann sind wir eigentlich im Futtermittelmarketing, aber nicht in was anderem. Ja, das heißt, es wird ja oft gemacht, dass dann diese eine Besonderheit nach vorne gestellt wird und der Verbraucher sieht dann nicht den Rest dahinter.
Ja, und das Problem ist natürlich, der sieht nicht nur den Rest dahinter, sondern der sieht ja auch nie die Größenordnung, also dieses Feigenblatt, was auch immer das jetzt ist. Übrigens, ich will das gar nicht schlecht reden, also ich bitte jetzt trotzdem alle Hersteller, dass sie sich mit alternativen Proteinen beschäftigen, dass sie sich mit besseren Verpackungssystemen beschäftigen, umweltfreundlich. Also bitte das jetzt nicht als Grund nehmen, es nicht zu tun. Aber die Ehrlichkeit und zu haben, selbst für sich auch zu entscheiden, ich richte mein Sortiment, meine Prozesse, meine Produktion mittellangfristig auf ein kohlendioxidärmere Welt aus. Die darf darunter nicht leiden, bitte.
Du sprachst ja gerade vom Feigenblatt, ne? So. Mhm. Wenn Nachhaltigkeit kommuniziert wird, dann fast immer, was wir sehr viel mitbekommen, ist das Thema Insektenprotein oder pflanzliche Zutaten. Das heißt, wir sind im veganen oder vegetarischen Bereich. Aber Faunaletics 2025, das ist ein Forschungsnetzwerk für Tierwohl und Datenanalysen, schreibt, das sei mehr als ein Feigenblatt, als ein echter Wandel. Und täuscht die Industrie uns damit bewusst ab, anstatt die wirklichen Emissionstreiber anzugehen? Ist das ein Trick?
Du meinst die Behandlung und die Beschäftigung mit den Insekten?
Ja, dass das so nach vorne getrieben wird?
Ja, also erstmal wurde dieser ganze Bereich schon überschätzt. Also das ist inzwischen auch nicht eine Klausch- oder Grinologen-Meinung, sondern dadurch, dass Fleisch nicht im Mangel ist. Also wir haben weder in Europa noch weltweit einen Fleischmangel. In dem Sinne, wir haben eine gestiegene Nachfrage, die aber auch gedeckt wird durch leider Gottes immer mehr Regenwaldabholzung und so. Also das heißt, die Produktion wird einfach parallel hochgefahren, vor allem in Asien extrem. Und gleichzeitig ist es so, dass eben die Insekten nicht so günstig geworden sind, dass sie wirklich eine Alltagsalternative sind. Also solange du halt in Anführungsstrichen, so wie du vielleicht nur einmal im Leben in ein 3-Sterne-Michelin, wenn du überhaupt Restaurant gehst, oder von mir aus auch einmal im Monat nur ein Rumpsteak isst, weil es einfach so teuer ist, so nimmst du halt nicht in den täglichen Routine dann ein Insektenprodukt, wenn es halt einfach, also insektenhaltige Futtermittel, wenn es halt 20 oder 30 Euro mehr kostet. Klammer auf, außer dein Hund hat eine echte Allergie und ist damit gelöst oder so, ja. Also das heißt, ehrlicherweise ist es so, dass der Markt überschätzt worden ist, das Potenzial ist überschätzt worden, die Attraktivität bei der Endkundin ist überschätzt worden, die Beharrungskräfte der Endkundin, was die bisherigen Lösungen angeht, ist total unterschätzt worden, die Beharrungskräfte. Und last but not least, also die Verfügbarkeit ist ja inzwischen gegeben. Es ist aber so, dass auch es gibt keine vernünftige Herleitung. Was will ich damit sagen? Die Endkundin braucht eine klare Logik, mit der man sagen kann, okay, das und das ist jetzt deshalb besser. Aber erklär du mal bitte einer unbedarften Person, warum sie jetzt wirklich insektenhaltige Produkte kaufen sollte in größeren Mengen und das jetzt viel, viel besser ist. Da kann man zwar einzelne Punkte nennen, aber es ist extrem schwierig, das auch noch in 4 Wochen ungestützt abzufragen.
Es ist sowieso schwierig, stelle ich immer wieder fest, weil bei den meisten Konsumenten oder Haltern ist dieser I-Faktor da, ne? So Insekten, ne? Ist denn das wirklich gut für den Hund? Und vor allen Dingen ist das ja auch komplett nachhaltig. Bekommt er da alles? Das ist ja die gleiche Frage, die immer wieder kommt, auch wenn es wir haben ja davon gesprochen, das ist nicht nur der Insekt, sondern das sind auch pflanzliche Zutaten oder das ist veganes Futter, ne? Ist das wirklich komplett dauerhaft für mein Tier brauchbar? Ja, das ist ja etwas, was meistens in den Köpfen, stelle ich immer wieder fest, bei uns auch in den Beratungsgesprächen festgeankert ist, nach dem Motto, es ist ja eigentlich nur für eine Zeit der Rekonvaleszenz. Genau, richtig. Danke. Das heißt, das Tier ist krank, ja, es braucht jetzt ein anderes Futter, aber dann kann ich hinterher wieder auf das normale Futter gehen. Das wird so angesehen, wie so ein Symptombehandler. Ja, ja, definitiv. Aber nicht als eine tatsächlich echte Nahrungsquelle, die dauerhaft und immer eigentlich das ganze Leben gegeben werden kann. Und da merkst du, wie stark das dem Verbraucher arbeitet, dass da viele Schalter noch umgelegt werden müssen, um das letztendlich wirklich auch in meinem Wertesystem zu verankern. Ja, das ist auch gut. Das ist auch tatsächlich ein vollwertiges Futter. Nicht nur im Hinblick auf ein CO2-Label. Definitiv. So, jetzt haben wir aber auch Unterschiede zwischen Nassfutter und Trockenfutter. Ja, LCA-Analysen, also Lebenszyklusanalysen von Rohstoff bis Verpackung zeigen, Nassfutter verursacht bis zu 8-mal mehr CO2 als Trockenfutter. Mhm. Warum wird diese Information nicht offensiv an den Kunden kommuniziert? Liegt das eventuell daran, dass Premium-Marken ihre Hauptumsätze genau mit Nassfutter machen?
Ja und nein, also erstmal gibt es natürlich Lobbyinteressen, also das machen wir uns beide nichts vor, ja. Also es gibt eine starke Lobby, die natürlich auch immer in den Erhalt von bestehenden, von Bestandsinvestitionen gehen. Also von dem her, da ins eigene Fleisch schneidet sich keiner ohne Not. Dann wäre, wenn es, solange es keine gesetzlichen Deklarations- und Labelpflichten gibt, wird es keiner freiwillig tun. Also sich, das ist immer wieder beim Thema von vorhin, ja, sich selber schlecht zu machen, wird keiner freiwillig tun. Und dann kommt noch schon noch eine wissenschaftliche Unsicherheit dazu. Also nicht die wissenschaftliche Unsicherheit besteht nicht darin, dass jetzt quasi unklar ist, wie viel Primärenergie aus Scope 1 und 2, also Scope 1 und 2 sind die direkt und indirekten CO2-Emissionen aufgrund von Energie zum Beispiel, ja. Also Scope 1 wäre Diesel und Gas, Scope 2 wäre zum Beispiel Strom, der also indirekt einen CO2-Footprint hat. Diese Energiemengen sind eigentlich wissenschaftlich unstrittig, ja. Aber es gibt in dem Endkundenbereich ein Vorurteile, die sehr fest sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Den Energiebedarf beim Kochen einer Dose, der ist extrem hoch. Oder zum Beispiel die Energiebedarf bei der Herstellung einer Weißblechdose ist extrem hoch. Aber wenn du mit den Leuten redest, dann finden die das nicht so schlimm wie zum Beispiel der Transport über 400 Kilometer oder 1000 Kilometer. Den finden die ganz schlimm. Und dabei ist der Transport viel weniger schlimm, total effizient gelöst in weiten Teilen und auch also pro Kilogramm hat einen ganz kleinen Impact von 2-3% nur oder so. Selbst der Transport von Neuseeland hierher hat einen viel kleineren Impact, als die Leute glauben. Lange Rede, kurzer Sinn. Da ist es auch wieder so, dass es ziemlich intransparent ist und der Endkunde auch fast kein Interesse hat, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach total uninteressant ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Nassfutter, so wie es jetzt ist, kann eigentlich nur, also in der Dose, kann eigentlich nur überkommen werden, also sprich überwunden werden, mit einer besseren Alternative, wie wir zum Beispiel bei Fairfresh machen, mit umweltfreundlichen Pouches, die voll recycelbar sind und einfach wesentlich mehr Energie sparen als eine Dose. Also eigentlich kann es nur mit einer besseren Lösung passieren und nicht mit Argumenten, die die Ratio der Endkundin ansprechen sollen.
Wie geht ihr denn bei Fairfresh mit CO2 um, mit so einem Labeling?
Ja, also aktuell labeln wir noch nicht. Das hat verschiedene Gründe. Also eigentlich habe ich die meisten Gründe schon genannt. Also erstens, wir haben selber noch nicht, wir sind noch nicht skaliert genug und noch nicht datengetrieben genug, um wirklich belastbare Fakten in der Hand zu haben. Und wenn ich sowas label, dann muss ich schon belastbare Fakten haben. Der zweite Punkt ist, dass wenn man so ein junges Unternehmen ist wie wir und auch eine junge Marke hat, dann hat man jede Menge Dinge zu tun, die alle direkt mit Fütterung, Verträglichkeit, Pricing, Gebindegrößen und so weiter zu tun hat, die alle vor der Auslobung von CO2 kommen, also in der Prioritätenliste. Also von dem her, es rückt ziemlich weit nach hinten. Und drittens ist es so ganz offen, Joe, wenn ich jetzt dir sage, meine Tüte hat, ich sage jetzt eine Zahl, um es einfach zu machen, 250 Gramm Tüte hat 250 Gramm CO2-Emission, dann bringt dir das gar nichts, weil du müsstest ja dann
wirklich... Ich habe keinen Vergleich.
Genau, du brauchst einen Vergleich. Also du musst wissen, wie viel die 400 Gramm, und dann sind wir schon bei 250 zu 400 Gramm, ist schon ein Unterschied in der Gebindegröße, 400 Gramm Dose dann als Emission hat, das musst du umrechnen auf Gramm. Da musst du dir noch überlegen, ob die Größenordnung in der Skalierung auch stimmt. Also das ist echt nicht trivial, um nicht zu sagen, total schwierig. Und jetzt kommt das Momentum. Wenn dann 90% der Leute sich davon nicht mal nicht angesprochen, sondern sogar abgeschreckt fühlt, aber 1% dann nachher mit dir einen riesen Händel anfangen, weil sie die Zahlen bezweifeln, weil sie Quellenangaben wollen, weil sie Grenzen anders setzen. Also dieses Grenzen setzen bei der CO2-Berechnung ist extrem schwierig. Also ja, die Grenzen bedeutet, wo ist die, wo fange ich an, wo höre ich auf? Dann ganz offen hat man sich nur ein Eigentor gelegt. Geschossen, Entschuldigung.
Okay. ich hatte es irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo es war. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder sagst, oh nee, das ist nicht so. Aber dass ein Hund vergleichbar zu einem Auto fast denselben CO2-Ausstoß hat.
Das hängt davon ab, wie viel du Auto fährst. Und ja, da gibt es unterschiedliche Studien. Ich kenne sie alle aus Australien, aus Deutschland. Also da gibt es zwischen 600 und 800 Kilo, wenn du normal fütterst, und bis zu 2 Tonnen, wenn du barfst. Also Barf ist eine absolute Katastrophe, weil Barf ist halt vor allem auch meistens Rindfleisch, Pferdefleisch, Lammfleisch oder so. Also diese Zahlen, die habe ich früher sehr häufig zitiert und auch in der Argumentation angewandt. Ich bin da inzwischen sehr zurückhaltend geworden, weil ich einfach gemerkt habe, dass es fast nichts bringt. Also fast nichts bringt bedeutet, es ist sinnlos, ja. Also einmal, weil die Zahlen, mit denen können die meisten Leute nicht wenig anfangen. Ja, ist so viel wie ein Auto, und dann sagst du ja, wie viel fahre ich ins Auto? Fahre ich 5.000 Kilometer, 10.000 Kilometer, 20.000? Habe ich ein Elektroauto? Tanke ich Solarstrom oder tanke ich Kohlestrom? Extrem schwierig, diese Vergleiche. Du verlierst eigentlich immer nur, du kannst immer nur verlieren, weil gewinnen kannst du eigentlich keine Klarheit und auch Überzeugung. Ganz offen, das, was ganz handfest, wenn ich dir sage, also sorry, lieber Joe, wenn du jetzt dein Tier barfst und meinst, damit dann besser zu stehen, also barfst bedeutet jetzt mit gefrorenem Produkt, die dir nach Hause geschickt werden, mit hohem Müllvolumen, mit Isolierung, mit Bedarf, Platz in deiner Tiefkühltruhe, mit ich weiß nicht was alles, ja. Also da muss ich dann nicht mit Zahlen kommen, sondern mit dem gesunden Menschenverstand. Das sage ich einfach, also sorry, ja, also das kann ja nicht gut sein, oder? Also für die Umwelt meine ich jetzt, ich rede nicht von deinem Hund.
Ja, zumal ist es ja auch so, dass wir nicht nur einen Hund haben, sondern die meisten haben ja mittlerweile eine Mehrhundehaltung, ne? So, und dann haben wir ja mehr Verpackung, wir haben mehr Strom, wir haben allein für die Tiefkühltruhe muss ja mehr aufgewandt werden. Also von daher, doch, das kann ich nachvollziehen. Unterhalten wir uns einfach mal über Regulierung. In Großbritannien dürfen Hersteller seit kurzem Laborfleisch einsetzen. Mit bis zu 92% weniger CO2-Emissionen. Ja, aber in der EU blockieren wir das noch. Laufen wir damit nicht Gefahr, dass Europa wieder einmal den Anschluss verliert, weil Politik und Industrie lieber ihre bestehenden Strukturen schützen möchte?
Ja, also gibt es ja immer gleich Verschwörungstheorien. Das wird jetzt alles unterbunden und so. Also erstmal, es gibt jetzt meines Wissens nach 2 Registrierungen für Laborfleisch, einmal Mäusefleisch, einmal den Stamm habe ich gerade nicht im Blick, aber ich glaube ein anderes Fleischart noch. Registrierung bedeutet, dass man es theoretisch und auch praktisch einsetzen könnte in Europa, also nach der EU-Regulation. Eingewandt wird es nicht, weil die Ware nicht da ist, also ist keine Verfügbarkeit da. Also ich glaube, es geht jetzt weniger darum, wieder eine typische EU-Schelte durchzuführen nach dem Motto, das sind alles Bürokratenhengste, die Fortschritt boykottieren, sondern es geht einmal um Pricing, also das heißt, es ist einfach viel zu teuer, es ist nicht verfügbar und jetzt kommt, glaube ich, der wichtigste Punkt, es ist nicht wirklich Verbraucherakzeptanz fördernd. Also weil wir haben kein Wort dafür gefunden. Also Laborfleisch klingt furchtbar, keiner will Laborfleisch haben. Lab-grown meat ist nicht besser. Oder kultiviertes Fleisch ist auch nicht gerade toll. Also es gibt einfach noch kein Wording. Also unsere Kultur kennt noch keine Wordings, die dann die Akzeptanz erhöhen. Und am Ende des Tages, jetzt wird es ganz haarig, lieber Joe, also ja, es gibt da Annahmen der CO2-Einsparung, also die ich zuerst mal bezweifeln würde. Zumindest mal bezweifeln. Nicht, weil ich jetzt gegen Laborfleisch bin, sondern weil ich grundsätzlich zuerst mal die Quelle wissen will und vor allem die Grenzziehung. Und dann ist es ja so, dass es nicht nur um CO2 geht, es geht um Wasserverbrauch, um Landverbrauch, es geht um Emissionen von giftigen Stoffen. Also es gibt da ja verschiedene Grenzen, die da dann bewertet werden in einer normalen Analyse, und CO2 ist eben nur eine Grenze, und da gibt es Riesenunterschiede auch in der Art und Weise der Kultivierung. Also von dem her, lange Rede, kurzer Sinn, ganz schwieriges Thema. Ich selber glaube, dass das, und jetzt kommt eine entscheidende Aussage, Ich selber glaube, dass mit den mir vorliegenden Informationen das Lab-Grown Meat eine größere Chance hat in der Endkundenakzeptanz als viele alternative andere Proteine. Vorausgesetzt, Deutschland, Europa lässt zu, dass es großtechnisch kultiviert wird. Also hat eine größere Chance.
Es ist ja eigentlich auch so, dass wenn ich jetzt von Tierhalterseite ausgehe, kann mir das eigentlich scheißegal sein. Natürlich kann ich sagen, mich interessiert, ich bin für ein Fan von Nachhaltigkeit, ich bin ein Fan von Grün. Ja, ich möchte gerne natürlich meine Umwelt schützen, setze mich dafür ein. Und dementsprechend gucke ich auch darauf, dass es natürlich meinem Tier gut geht. Aber ich erwarte eigentlich, dass die Industrie genau das abfedert, genau das widerspiegelt und sich genau so für mich als Verbraucher einsetzt. Für die Gesundheit meines Tieres. So, und trotz allem muss ich die Frage stellen, eine sehr unbequeme Frage, sind nicht wir Tierhalter dabei selbst das größte Hindernis, ja? Weil wir die Gesundheit unserer Kunde und Katzen über alle stellen und Themen wie Klima, CO2 oder Tierwohl sofort dahinter verschwinden. Und ist das eventuell der blinde Fleck, der jeder echte Dekarbonisierung im Petfood verhindert?
Also der Kunde, das wunderbare Wesen, ja. Und die Widersprüche sind enorm, in denen wir handeln. Ich gebe dir ein Beispiel. Du musst noch gar nicht krank sein. Also es gibt ja Leute, die sind ganz krank, haben Krebs zum Beispiel oder so und dann greifen die nach jedem Strohhalm und kaufen einfach alles. Ob es nun Naturheilkunde ist, Kräuter oder ob es eben Zusätze sind oder sowas. Aber du musst noch nicht mal krank sein, du kaufst ja so zum Beispiel schon Enhancer, ja, also persönliche Zusätze. Mhm. Mehr oder minder unreflektiert mit dem gesunden Halbwissen von 10 YouTube-Videos, die man sich reingezogen hat von so YouTube-Influencern, die halt selbsternannte Gurus sind und erzählen, wie toll jetzt eben Selen ist und dies und jenes. Also da total unreflektiert, jumps da rein, viele Leute kaufen das, schlucken das, egal was passiert. Beim Hund ist das was anderes. Da wird weniger danach geschaut. Also natürlich, da gibt es dann die Klassiker, die in den Facebook-Foren gehypt werden. Früher war es mal neuseeländische Grünlebmuschel und jetzt sind es eben andere Themen. Ja, aber eigentlich total konservativ bleibst du am Schluss bei, mein Hund ist ein Wolf und ich will Fleisch. Oder ich will bestes Fleisch. Oder ohne zu wissen, was bestes Fleisch überhaupt bedeutet, ja. Also die wissen ja gar nicht, was jetzt eigentlich schlechtes und gutes Fleisch ist. Du hast ja in verschiedenen Podcasts von dir auch schon darüber sehr intensiv und gut geredet. Und da kann ich auch nur hinweisen drauf, hört euch die Podcasts an. Weil das muss ich nicht wiederholen, also zu der Qualität und
das sind die Napfgespräche.
Genau. Ganz
einfach die Napfgespräche-Podcast, da habe ich eine Serie gemacht zum Thema Fleisch. Das sind insgesamt 6 Folgen.
Unglaublich wertvoll, was da gesagt wird und auch kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Was ich aber sagen will, ist, also dummerweise ist es so, dass sich so intensiv vielleicht dann noch Leute mit einem echt kranken Hund damit beschäftigen. Weil die dann sagen, okay, ich kann mit diesem Wissen meinen Hund gesund alt werden lassen. Ja? Fazit, also die Endkundin, die durchschnittliche Endkundin, das gibt es gar nicht. Es gibt nur eine Mehrheit von Endkundinnen, die dann eben im Endeffekt den einfachsten Weg gehen, convenient. Und dann gibt es einige wenige, die sich intensiver damit beschäftigen. Und von denen, die sich dann intensiver damit, wenigen, die sich damit beschäftigen, da gibt es dann ein paar, die wirklich die richtigen Schlüsse ziehen, aber das sind so wenige. Echt problematisch.
Okay. Kurz und knapp, das war's für heute. Ja, und vielleicht ist dir, dem Zuhörer, klar geworden, wie wertvoll Daten im Tierschutz sein können. Ja, der Faunalytics zeigt uns, nur wenn wir verstehen, wie Menschen entscheiden, wie wir essen, kaufen und handeln, dann können wir wirklich etwas verändern. Für die Tiere und dann natürlich am Ende auch für uns. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du tiefer in die ganze Materie einsteigen willst, dann schau dir unbedingt die aktuellen Studien an und Reports, die habe ich in den Shownotes verlinkt. Ja, und vielleicht nimmst du für dich mit, Statistik klingt manchmal trocken, ist aber die Sprache, in der wir Tierleid sichtbar machen können. Ja, danke fürs Zuhören, danke Klaus für deine Aussagen und ich hoffe, dass wir entsprechendes Feedback bekommen. Schreibt es doch bitte in die Kommentare. Gebt uns ein Like, ja, sagt so völliger Blödsinn oder aber ich möchte mehr darüber wissen. Ja, dann lasst uns das bitte entsprechend wissen Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen und ich höre mich auf Wiederhören und ich freue mich sehr auf das nächste Mal.
Ich sage auch tschüss, tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.